Zeit zusammen verbringen und zuzuhören, da zu sein.
Hat sich das verändert jetzt durch die aktuelle politische Debatte? Also sind das vielleicht weniger geworden oder gerade deshalb vielleicht auch mehr?
Wir sehen diese Bilder am Mittelmeer, wir sehen, was da passiert in Kriegen, wir sehen Syrien und so weiter. Wir müssen was tun. Und diese Haltung gibt es nicht mehr, die wird nicht mehr transportiert.
Kerstin hat mir sehr geholfen, weil ich habe neue Wohnung und ich habe nicht viel Geld. Und sie hat mir alle mobil, sie hat alles genommen zu mir. Das wirklich sehr nett.
Es gab 2015, 16 auch eine ganz andere mediale Berichterstattung. Da war es ganz klar.
Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemachern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und heute sind wir in unserem Weihnachtsspecial und deshalb haben wir ein ganz besonderes Thema, ganz besondere Gäste, das sage ich schon mal gleich vorab, denn es geht heute um ein Thema, das ja im letzten Jahr eigentlich schon in den letzten Jahren wahnsinnig an Fahrt gewonnen hat, absolut kontroverse Themen und Diskussionen losgetreten hat, nämlich der Umgang mit Geflüchteten. Und wir haben gesagt, wir sind ein Strategie-Podcast. Wir wollen einfach mal aufzeigen, wie man ein Thema wie dieses, doch sehr relevante Thema, auch mal strategisch beleuchten kann. Aber eins möchte ich da vorweg schicken, für mich steht außer Frage, dass das Recht auf Asyl ein fundamentales Prinzip unserer Gesellschaft ist. Und deshalb wird aber in der Diskussion meiner Meinung nach häufig einfach zu sehr in Schwarz-Weiß-Mustern gedacht. Und das wollten wir heute mal aufdröseln. Nicht dieses Thema alle rein oder alle raus. Beide Ansätze sind einfach keine Strategie und werden den Geflüchteten, den Menschen noch unserer Gesellschaft wirklich gerecht. Und was wir brauchen, sind echte Lösungen, die auf Menschlichkeit und Verantwortung setzen. Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, dass du heute aus Berlin pünktlich mit dem Zug sogar fast zu uns gekommen bist, nämlich Vanessa Höse, PR-Verantwortliche der Organisation Xenion für psychosoziale Hilfe für politisch Verfolgte e.V. Und Xenion unterstützt seit über 35 Jahren Geflüchtete und Folterüberlebende in Berlin. Und gemeinsam wollen wir heute darüber sprechen, welche Strategien wirklich funktionieren, um Menschen zu helfen und ihre Perspektiven zu stärken. Vanessa, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Vorstellung.
Ich würde noch mal ganz kurz dich noch mal kurz vorstellen und auch noch mal ein bisschen eure Organisation ganz kurz, aber dann bist du, glaube ich, die am besten geeignetste Person, das gleich vorzunehmen. Und wir werden auch gleich noch zwei Gäste haben, die wir dazu schalten werden. Schalten wir kurz nach Berlin. Das ist ein spezieller Teil von den Themen, die er macht. Das ist ein Mentorenprogramm. Also von daher werden wir nicht alleine sein, sondern wir sprechen auch mit Menschen, die es wirklich konkret zum einen tun, zum anderen konkret auch Geflüchtete sind. Denn ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass wir nicht über Menschengruppen wie die Flüchtlinge sprechen. Ich finde, das führt uns nicht zu besseren Lösungen an der Stelle. Aber vielleicht starten wir einfach mal mit Xenion. Ich habe es gesagt, psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte ist eine Organisation, die sich wirklich dieser Unterstützung von Geflüchteten und Folterüberlebenden widmet. Neben der Beratung und Therapien bietet ihr auch ehrenamtliche Projekte an, wie gerade angesprochen das Mentorenprogramm, das seit über 20 Jahren besteht und Menschen hilft, sich in Deutschland zurechtzufinden. Und da war ich beim Jubiläum, durfte ich in Neukölln dabei sein. Es war wirklich eine ganz tolle Veranstaltung und das war so ein bisschen auch der Anstoß für diese Veranstaltung heute. Du bist PR-verantwortlich bei Xenion, bringst die Perspektive der Organisation heute mit ins Gespräch ein und später sprechen wir dann noch mit Kerstin, einer Mentorin, und Reika, jetzt muss ich schauen, habe ich es richtig?
Okaya.
Okaya, danke. Ich habe es die ganze Zeit geübt, aber jetzt habe ich es natürlich wieder nicht hingekriegt, die seit 2023 im Oktober in dem Mentorenprogramm teilnehmen. Vanessa, wir kennen uns schon sehr lange an der Stelle. Das finde ich deshalb umso besonders schön, dass das klappt. Aber magst du uns noch mal kurz, jetzt habe ich so ein bisschen angerissen, psychosoziale Unterstützung für Geflüchtete. Was heißt das? Was macht ihr denn konkret?
Genau, erzähle ich dir gerne. Vielleicht fange ich mal damit an, um wen es eigentlich geht. Das ist ja das Wichtigste.
Sehr gut, perfekt.
Genau, wir sind eine Anlaufstelle, ein psychosoziales Zentrum für Menschen, die politisch verfolgt sind, für Menschen, die traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, Traumata haben, die Folter, Gewalt, Krieg erlebt haben und andere Menschenrechtsverletzungen und sich deswegen an uns wenden. Wir haben den Sitz in Berlin und unser Ziel ist es, diese Menschen dabei zu unterstützen, selbst wieder zur Stärke zu kommen, gut anzukommen, auch erstmal in Berlin, diese Menschen zu empowern und eben auch Zugänge zu schaffen, Partizipation zu ermöglichen, einen guten Start in ein neues Leben, was es ja dann oft auch heißt, auf langfristige Dauer in Berlin, in Deutschland zu ermöglichen.
Genau, und dann stelle ich mir das jetzt mal so vor, ne? Und wir reden alle immer in der öffentlichen Diskussion dann über Flüchtlinge und können uns, glaube ich, gar nicht ausmalen, was das bedeutet. Ich komme wirklich zum Beispiel, also dann noch traumatisiert, ohne jedweden Kontakt im Zweifel in ein neues Land. Und dann darf ich mich mit unserer Bürokratie beschäftigen im Zweifel. Das ist dann, glaube ich, nicht ganz so einfach an der Stelle. Ne? Also da seid ihr sozusagen für alle diese Themen auch mal ein erster Ansprechpartner.
Genau, also ich glaube, das betrifft ganz viele Ebenen, weil wir haben den Ansatz, dass Menschen mit ganz vielen verschiedenen Bedarfen und die können sehr unterschiedlich sein von Person zu Person zu uns kommen und da auch unterschiedliche Hilfen brauchen. Das kann, wie du gesagt hast, in erster Linie ganz oft ist das auch das Asylverfahren, erstmal die rechtliche Ebene, das sind bürokratische Hürden, auch erstmal ein Verständnis für unsere Bürokratie zu bekommen, für den ganzen Papierkram, bürokratischen Verkehr, der da zu bewältigen ist. Das ist nicht selbstverständlich. Dann hat das, was ja auch ein Schwerpunkt oder ein Kernpunkt unserer Arbeit ist, einen gesundheitlichen Aspekt, psychische Gesundheit. Das ist als geflüchtete Person mit einem sehr limitierten Zugang zum Gesundheitssystem erst recht keine Selbstverständlichkeit, da therapeutische oder andere psychologische Hilfe zu bekommen, die aber in sehr, sehr vielen Fällen notwendig ist, wie du ja eben selber schon gesagt hast, gerade Menschen, die vieles erlebt haben im Herkunftsland, aber auch auf ihrer Flucht. Also wir haben immer mehr Menschen, gerade an den europäischen Außengrenzen, die sehr schlimme Erfahrungen und Gewalterfahrungen erleben. Das hängt auch mit Restriktionen im Zugang oder
absolut. Das macht das nicht besser.
Das macht es schwerer. Also genau das, deswegen hole ich da ein bisschen aus. Gesundheitliche Bereich ist natürlich wichtig auch für alle anderen Themen. Dann sind das soziale Themen, wo wir versuchen, Menschen in Verbindung zu bringen, sozialen Anschluss zu finden, Menschen kennenzulernen, sich zu vernetzen. Und auch ganz viele Fragen von Beratung und Information. Also das heißt, wie finde ich eine Wohnung? Wie komme ich eigentlich klar? Da habe ich eine Arbeitserlaubnis? Wie finde ich einen Job, eine Ausbildung? Ganz viele junge Menschen kommen zu uns, oft auch unbegleitete, minderjährige Geflüchtete, wo sich sehr, sehr viele Fragen stellen und sehr viele unterschiedliche Unterstützungssysteme idealerweise auch zusammengreifen. Aber das sind viele Hürden und
das sind auch große und viele Herausforderungen und Bedürfnisse. Allerdings. Absolut. Wie kommen die Menschen zu euch? Also wie werden die auf euch aufmerksam?
Oftmals, also uns gibt es seit 1986, das heißt, wir sind in Berlin sehr gut vernetzt, bekannt. Das sind oft die ersten Anlaufstellen, zum Beispiel, das kann das Jugendamt, das könnten Ämter sein, das können aber auch Anwälte sein, das können andere Einrichtungen sein, die vielleicht andere Schwerpunkte haben, auf die wir auch gegebenenfalls verweisen und umgekehrt.
Sehr gut. Ja, du hast es schon angesprochen, ne? Das Thema, also ich glaube, es gibt aktuell und jetzt gehen wir noch in den Wahlkampf, da wird das Thema, glaube ich, noch stärker schwarz-weiß gemalt, als es sowieso schon ist. Und ich glaube, das macht es noch schwieriger. Am Ende geht es hier immer um Menschen, über die wir sprechen. Ne? Welche Strategien habt ihr denn oder verfolgt ihr, um hier auch differenzierter die Themen angehen zu können und den Menschen auch direkter nochmal helfen zu können? Das wird ja auch nicht einfacher.
Wenn ich darf, würde ich noch mal einmal ganz kurz was zu dieser politischen Debatte sagen, weil die ist, glaube ich, sehr zentral. Also aktuell ist es einfach so, und das ist schon schockierend, dass sowohl medial, gesellschaftlich, politisch immer lauter und unverblümter danach gerufen wird, Menschen abzuschieben, die Grenzen dicht zu machen, das Grundrecht auf Asyl einzuschränken oder abzuschaffen und auch andere Rechte massiv zu kürzen, Leistungen und so weiter. Mhm. Ich finde das sehr schockierend, weil das Grundrechte sind, die eingeschränkt werden. Das war vor ein paar Jahren, war das noch gar nicht so sagbar, also zumindest mal nicht in der Mitte der Gesellschaft.
Absolut.
Das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden, und das hat auch was mit unserer demokratischen Verfassung zu tun, wenn das so einfach so durchgeht, dass man Menschen diese Rechte einfach nicht mehr gewähren will und das spaltet. Das ist, wir sind ja auch, wir verstehen uns auch als Menschenrechtsorganisation, und deswegen ist das auch ein Ziel, diesem Diskurs auch entgegenzusetzen. Und da können wir natürlich auch aus unserem Alltag, das sind die Menschen, die jeden Tag zu uns kommen, da können wir natürlich denen auch, sei es einzelne Geschichten, entgegensetzen. Aber auch, ja, auch versuchen, eine Öffentlichkeit zu schaffen und zu verdeutlichen, was das eigentlich heißt, also wie die Menschen, also was die Menschen mitbringen, und vor welchen Hürden sie dann letztlich stehen. Aber auch positiv gesprochen auch, ist das ja keine Belastung, wenn Menschen zu uns kommen, sondern auch eine Bereicherung, auch nochmal positive Geschichten zu erzählen, die wir ja auch jeden Tag erleben. Also das ist wahnsinnig, mit welcher Stärke, mit welcher Kraft, mit welchen Geschichten Menschen hier ankommen. Und wo ich finde, auch eine gesellschaftliche Vielfalt bereichern, die wir hier haben als Migrationsgesellschaft.
Ja, absolut. Und da kann es ja nicht das Ziel sein zu sagen, okay, wir sammeln die jetzt irgendwie in der Außengrenze oder die sitzen jetzt alle nur im Flüchtlingsheim und da bleiben die bitte mal 2-3 Jahre und tun nichts. Also damit ist dem Thema Integration und also diesen Menschen nicht geholfen und uns als Gesellschaft aber auch nicht geholfen. Ne?
Genau, genau das. Also ich glaube, dass es darum geht, unsere Gesellschaft zu stärken, solidarischer zu werden und da was zu erzählen, was zu bewirken. Wir sind eine kleine Organisation, sage ich jetzt mal im Vergleich zu ganz großen, bundesweit agierenden Organisationen. Deswegen haben wir natürlich nicht die Reichweite. Aber es gibt, auch wenn das manchmal so verblasst in der medialen Debatte, es gibt natürlich viele Menschen, auch viele engagierte Menschen in der Zivilgesellschaft, viele Organisationen, die eine wahnsinnig tolle Haltung haben, eine tolle Arbeit machen, mit denen wir uns vernetzen und die, mit denen wir auch, wo man auch die Kraft und den Mut auch schöpfen kann, da zusammen auch dem was entgegenzusetzen.
Ja, sehr gut. Jetzt seid ihr ja vor 35 Jahren roundabout gestartet. Da war das Angebot mit Sicherheit auch noch ein anderes, als das heute der Fall ist. Also wie hat sich das auch über die Jahre hin entwickelt?
Meinst du jetzt bei uns?
Ja, ja, bei euch und sozusagen ja sehr nah am Bedarf sozusagen derjenigen, die das Angebot brauchen. Ne?
Ja, genau. Also genau, 86 ist Xenion gegründet worden, also lange vor meiner Zeit. Aber der Ursprung von Xenion war eigentlich ein Zusammenschluss von einigen Therapeuten, Therapeutinnen, die zusammen mit, vom ersten Moment an mit Dolmetschenden gesagt haben, wir müssen halt diese Lücke in der Regelversorgung, wo eigentlich geflüchtete Menschen gar keinen Anschluss finden, gar keinen Platz haben, schließen und machen ein Angebot, dass die mit einer Sprachmittlung in ihre Muttersprachen zu uns kommen können und ihre oft sehr traumatisierenden Erlebnisse eben bei uns teilen können, behandeln können. Und das war so der, ne, aus einem kleinen Kern, aus einer guten Idee heraus, der Ansatz. Dann hat sich auch sehr schnell gezeigt, dass es mit Therapie oder mit einer therapeutischen Behandlung alleine nicht getan ist, weil die Menschen kommen mit wahnsinnig vielen Bedarfen. Die sitzen dann in der Therapie oder saßen dann in der Therapiestunde mit dem Zettel vom Amt oder mit vom Vermieter oder was auch immer.
Da kann
immer
der Therapeut dann nicht wirklich helfen, ne?
Ja, genau, ebenso. Deswegen war sehr früh auch die nächste Säule, sag ich jetzt mal, unserer Organisation dann auch etabliert, dass man eine Sozial- und Asylverfahrensberatung noch mit reinholt. Genau, das war dann so der Kern. Und dann in der weiteren Entwicklung war das, was du ja auch schon angesprochen hast, kamen die Ehrenamtsprogramme dazu. Das MentorInnen-Programm gibt es ja jetzt auch schon seit 20 Jahren. Außerdem, das ist ein Programm, wo eben geflüchtete Familien oder Einzelpersonen durch Menschen, die engagierte...
Wie du und ich, ne? Also
genau,
jeder,
wie
der
du
sich
und
da einbringen
ich.
Will.
Genau, Menschen, die müssen jetzt auch nicht schon ewig in Berlin leben. Das ist eigentlich ganz egal, aber die Lust haben, sich zu engagieren und eine Person oder eine Familie zu begleiten. Das ist das eine Programm. Und das andere Ehrenamtsprogramm, was wir haben, heißt Akinder. Das ist ein Programm für ehrenamtliche Einzelvormundschaften. Weil jede jeder minderjährige Geflüchtete, der unbegleitet kommt, braucht, das ist eben richtig, ein Vormund. Das kann man machen, das kann auch eigentlich jede Person machen, jede erwachsene Person, die sich das zutraut, die da Lust drauf hat, eine Person rechtlich zu betreuen, aber eben auch, der einen Anschluss bietet, sozial und für sie auch ein Stück weit da ist. Genau, okay. Das sind so schon mal ganz grob die
Bereiche. Absolut. Also ich würde mal, ne, wie wir jetzt in unserem Strategiejargon, das ist jetzt ein End-to-End-Angebot, da ist alles dabei oder sehr ganzheitlich an der Stelle. Wie viele, hast du da so Zahlen für uns, wie viele Menschen ihr da im Mentorenprogramm zum Beispiel betreut oder insgesamt? Gibt es da...
Also, ich kann dir verraten, dass unsere Statistik letztes Jahr... ungefähr 2800 KlientInnen, die wir insgesamt in all diesen Bereichen, die ich dir eben aufgezählt habe, betreut haben. Das können Menschen sein, die da in einer längeren Therapie sind oder eben auch zu Einzelterminen gekommen sind. Ich habe eben auch noch zwei wichtige Bereiche vergessen. Wir haben auch noch den Bereich Wohnraum für Geflüchtete, wo es Wohnen ist ein ganz großes Thema, gerade in Berlin, in anderen Großstädten natürlich auch. Wo Menschen eben sehr lange in Massenunterkünften unter sehr widrigen Umständen eben lange bleiben müssen. Das ist ein Bereich noch. Und auch ein weiterer Bereich sind die Vereinsvormundschaften. Das Gleiche, was wir eben für die Ehrenamtsvormundschaften gesagt haben, gilt auch, wir als Verein übernehmen wir auch Vormundschaften.
Ah ja, okay.
Und genau, und diese Zahl, die ich dir eben genannt habe,
ist dann über alles
hinweg. Genau, um so ganz grob so einen Eindruck zu haben.
Ja, sehr gut. Also ihr setzt ja da sehr jetzt auch auf Ehrenamtliche in der Zusammenarbeit. Also ich durfte das ja auch erleben. Ich glaube, da waren auch wahnsinnig viele Ehrenamtliche, zumindest mal würde ich das vermuten. Und das war schon wirklich eine tolle Gemeinschaft, die da zum 20-jährigen Jubiläum des Mentorinnenprogramms zusammenkam. Ich glaube, ehemalige. Also das war wirklich ein tolles, sehr emotionales Treffen auch, wenn ich das sagen darf. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Wie schafft ihr es denn auch, Leute dafür zu gewinnen? Und hat sich das verändert jetzt durch die aktuelle politische Debatte? Also sind das vielleicht weniger geworden oder gerade deshalb vielleicht auch mehr?
Also genau, ich stimme dir total zu. Das ist ein wahnsinnig tolles Programm. Ich lerne wahnsinnig tolle, engagierte Menschen kennen, lerne auch von denen, wir alle. Und das ist auch gewachsen, ist auch bekannt. Ich glaube, das ist ja immer das Beste. Es spricht sich auch rum. Menschen sagen, mach das doch auch, unter anderem auch, weil im Gegensatz zu anderen Programmen in dieser Art, wir die Leute ja auch begleiten. Also so, das ist nicht so, dass wir Leute matchen und sagen, hey, guck mal, wäre das nicht was, und lassen die dann so loslaufen, sondern wir sind auch da, wir schulen, wir bieten Schulungen an, oder wir machen coole Get-Togethers, alles Mögliche, sind aber auch immer ansprechbar, wenn es mal Probleme oder Konflikte gibt. Machen Feste, was du ja auch mitgekriegt hast. Also es ist auf jeden Fall wirklich ein tolles Programm, was sich rumspricht. Wir gehen aber auch aktiv auf Leute zu, gehen zum Beispiel an Unis, weil Studierende oft auch, ein großer Teil von den Leuten, die zu uns finden, sind Studierende. Das muss aber gar nicht so sein. Wir suchen andere Portale und Wege, über unser Programm zu informieren. Und wir sprechen auch Unternehmen an, die manchmal, es gibt auch Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden sogar stundenweise freistellen für ehrenamtliches Engagement. Mhm. Das finden wir auch total super.
Aber das muss sozusagen in Berlin sein. Ich glaube, das ist die einzige regionale Einschränkung, die wir jetzt hier haben.
Das ist jetzt in Berlin, genau, weil wir sitzen in Berlin. Wir haben noch eine kleine Zweigstelle in Brandenburg. Aber genau, es gibt natürlich auch tolle andere Ehrenamtsprogramme anderswo in Deutschland. Ich ermutige alle, die Lust haben dazu. Aber du hast ja auch danach gefragt, wie sich das verändert hat. Ne? Und das hängt natürlich total von so medialen Debatten und politischen Konjunkturen ab. Wissen wir ja alle, 2015, 16 gab es einfach auch eine große Welle der Solidarität, wo sehr, sehr viele Menschen zu Xenion gekommen sind, die was machen wollten. Das waren so viele, das konnten wir überhaupt gar nicht aufnehmen.
Das war das Thema, wir schaffen das. Ne?
Wir schaffen das, Willkommenskultur. Und da gab es, da haben sich AGs gebildet, da hat sich ein Förderverein auch nochmal etabliert und ganz viele tolle Projekte. Das Wohnprojekt, das heutige Projekt, hat sich dort als ehrenamtliche Struktur ursprünglich ausgebildet. Dann hat man natürlich auch Phasen gehabt danach, wo es durchaus abgeebbt ist. Und weniger Zulauf war. Jetzt aktuell in dieser Debatte ist es, das bestärkt und freut mich auch sehr, kommen wieder mehr mehr Leute auf uns zu, die wahnsinnig besorgt sind oder auch schockiert sind über den aktuellen Diskurs, über auch die Gesetzesvorhaben und Maßnahmen, die da gegen Geflüchtete auf den Weg gebracht werden. Dann kommen Menschen und sagen, ich muss doch irgendwas machen, das irgendwas geht doch so nicht tun. Weiter. Ich will jetzt irgendwie was tun, das macht mich hilflos. Mhm. Ich gucke Nachrichten, ich ertrage das nicht mehr. Und das freut mich total, das zu sehen. Und das ist das um mal was Positives jetzt hier dem entgegenzusetzen.
Ja, sehr gut, genau. Mhm. Und wir würden jetzt sozusagen auch mal hinschalten und auch mal mit diesen Menschen sprechen, weil ich finde, du hast es eben gesagt, diese persönlichen, positiven Geschichten, die ihr da habt, die sind einfach total teilenswert. Da haben wir heute zwei dabei, eine Mentorin, nämlich die Kerstin, und ein Mentee, sozusagen eine Geflüchtete an der Stelle, Rukaya. Mhm. Ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
Jetzt hast du
es geschafft.
Super.
Sehr gut. Da schalten wir jetzt einfach mal nach Berlin. Herzlich willkommen zu euch nach Berlin. Hallo.
Hi, danke schön.
Hallo, sehr schön. Ja, mögt ihr euch einfach nochmal ganz kurz selber vorstellen, dass wir uns für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer auch nochmal euch ein bisschen besser kennenlernen?
Mhm. Also ich bin Kerstin, ich bin 36, komme aus Berlin. Und wie gesagt, bin jetzt seit knapp 1,5 Jahren bei dem Mentorenprogramm bei Xenio mit dabei.
Super, danke dir.
Ich bin Rukaya, ich komme aus Syrien, ich bin 20 Jahre alt und ich hatte gekommen nach Deutschland vor 2 Jahren.
Super, vielen Dank, Rukaya. Und ja, schön nochmal, dass ihr da seid, das finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht fangen wir mal mit dir kurz an, Kerstin. Warum hast du dich entschieden, im Mentorenprogramm teilzunehmen und dich zu engagieren, ganz persönlich?
Also für mich persönlich war das Thema Leute mit Fluchthintergrund eigentlich nie wirklich ein Thema, weil es mich persönlich nicht betroffen hat. Und ich denke, das geht wahrscheinlich ganz vielen so, bis ich unerwartet dann jemanden kennengelernt habe in einer Bar in Berlin, der auch aus Syrien kam. Und wir haben uns dann eben kennengelernt, eine Freundschaft aufgebaut. Und dann habe ich zum ersten Mal wirklich verstanden, was das eigentlich bedeutet, was die Leute alles durchmachen und was sie für teilweise auch wirklich krasse Erfahrungen gemacht haben, bis sie eben den Weg nach Deutschland gefunden haben. Das hat mich persönlich dann auch ziemlich betroffen gemacht und in mir ist dann so der Wunsch wirklich gewachsen, da was zu tun, Leute zu unterstützen, und das kam auch zu so einer Zeit, wo mir auch so ein bisschen die Menschlichkeit im Großen und Ganzen im Leben gefehlt hat, und ich fand, es war einfach eine super Option, sich da zu engagieren und was zu tun.
Ja, super. Also vielen Dank und großen Respekt an der Stelle. Rukaya, wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal Kerstin getroffen hast?
Hm. Ja, wir trafen uns das erste Mal in einem Café. Ich kann nicht gut Deutsch reden, aber Kerstin hat keine Probleme, sie ist sehr nett, war, und ich wollte mich voll und ich wollte noch wiedersehen. Ja, mit Kat.
Okay, sehr schön. Das war sozusagen schon auf den ersten Blick, passte das dann irgendwie gut zusammen. Was hat dir denn bis heute das Mentorenprogramm ermöglicht? Also wobei unterstützt dich Kerstin konkret?
Wirklich das sehr gute Programm bei mir, das wirklich macht Unterschied, weil Kerstin, sie ist eine gute Frau. Ich kann immer fragen, Kerstin, sie immer hat keine Problem. Was ist das Problem? Was gibt's? Keine Problem für Kerstin. Sie ist immer, wollte helfen, und das bei mir, das sehr, sehr schön.
Super, ja, das ist doch super. Kerstin, gab es für dich oder wo hattest du denn das Gefühl, dass das wirklich einen Unterschied macht für Rukaya?
Also ganz konkret, meine Vorstellungen zu Anfang waren hauptsächlich, dass es so um hauptsächlich bürokratische Unterstützung geht.
Mhm.
Sei es jetzt bei dem Asylantrag oder Wohnungssuche, die ganzen Behördengänge und so weiter. Das ist teilweise auch wahr, aber wirklich, was für mich noch viel stärker hervorgekommen ist, ist einfach so, dass das Menschliche, also miteinander, füreinander da sein, Zeit zusammen verbringen und ja, zuzuhören, da zu sein.
Mhm. Sehr gut. Gab es vielleicht auch mal Momente, wo es wirklich echte große Herausforderungen für dich gab?
Also eine große Herausforderung war, glaube ich, jetzt die Wohnungssuche.
Okay.
Das war ein ganz großes Stück. Du warst jetzt wie lange in dem Heim? Ich glaube über ein Jahr.
Zwei Jahre.
Okay.
Das war wirklich eine große Herausforderung. Jetzt hast du, ich glaube, seit einem Monat.
Okay.
Eine eigene Wohnung.
Ja,
also
super.
Also geschafft. Das ist wirklich ein riesiger Meilenstein.
Mhm. Okay, sehr gut. Ja, Rukaya, wie... Also da hat sich dein Alltag dann schon verändert. Was ist denn der Unterschied, wirklich jetzt eine eigene Wohnung zu haben? Was macht das mit dir?
Super. Das sehe ich schon, das sehe ich gut. Ja, weil wenn jedermann hat Wohnung, hat keine Problem, hat keinen Stress mit den Leuten, weil in meinem alten Heim gibt es viele Probleme, viele Frauen, viele Leute. Ja, gibt es nicht viel Relax. Immer gibt es Probleme und Stress, ja.
Okay, und jetzt kannst du dich ein bisschen mehr auch auf dich natürlich dann konzentrieren. Was hast du denn, hast du konkrete Ziele für deine Zukunft?
Ja.
Ja? Magst du die mit uns teilen?
Was deine Ziele ist, was willst du als nächstes machen?
Ah, nächstes.
Deutsch B2. Aber okay, du bist schon sehr, sehr gut, wenn ich das sagen darf hier an der Stelle. Also großen Respekt. Also mein Syrisch ist nicht existent. Also und ich möchte mir nicht vorstellen, wie lange ich dafür brauche, das zu lernen. Also sehr schön. B2, das war mal ein ganz konkretes Thema. Wenn ihr jetzt nochmal beide auf eure gemeinsamen Erfahrungen schaut, weil was hat euch als Team sozusagen geprägt? Ihr wirkt jetzt hier, ihr kennt euch jetzt wirklich ja schon seit Oktober 23. Was waren so einschneidende Erlebnisse oder wie hat sich der Alltag für euch beide auch dadurch jetzt verändert?
Ich? Okay. ja, also ich glaube, wir hatten das schon mal erwähnt. Also wir treffen uns meist einfach nur zum Essen zusammen, weil
ja,
ich mag einfach
schön.
Auch
ja, sehr gut.
Mag einfach syrisches Essen total gerne, ist mega lecker. Also kann ich auch nur jedem mal empfehlen, das auszuprobieren.
Ja.
Ja, und sonst natürlich gibt es auch ein paar größere Sachen, wie zum Beispiel jetzt bei dem Umzug war ich auch noch dabei, habe ich viel geholfen. Solche Dinge eben. Ich meine, ich war auch vorher bei dir zu Besuch im Heim, habe das auch gesehen, wie das da ist, die Zustände. Und kann deswegen nur sagen, ja, also auch sehr froh für dich persönlich, dass du da
ja,
bist.
Ja, wirklich. Kerstin hat mir sehr geholfen, weil ich habe neue Wohnung und ich habe nicht viel Geld. Und sie hat mir alle mobil, sie hat alles genommen zu mir. Das wirklich sehr nett.
Ja, super. Also Kerstin, du hast, glaube ich, wirklich einen Unterschied gemacht für Rukaya in ihrem Leben, wenn ich das jetzt aus dieser Perspektive und ich habe euch ja schon mal beide kennengelernt, kurz auch auf der Bühne. Von daher herzlichen Dank, dass ihr eure Geschichte hier heute mit uns nochmal geteilt habt im Podcast und ich sage einfach Dankeschön und wünsche euch alles Gute und jetzt auch ein schönes Weihnachtsfest haben wir jetzt auch. Der Podcast erscheint ja direkt vor Weihnachten an der Stelle, von daher euch auch ein bisschen eine besinnliche Zeit.
Danke.
Vielen Dank.
Danke. Ja, also herzlichen Dank nochmal, Vanessa, dass wir zu den beiden nach Berlin schalten durften. Sehr, sehr schön. Und aber wie entwickelt ihr euch denn weiter? Wie entwickelt sich das Programm weiter? Und wie nutzt ihr diese Geschichten denn auch, um jetzt nochmal, euch nochmal positivere Aufmerksamkeit zu verschaffen in der Diskussion?
Zum Mentorenprogramm würde ich gerne nochmal sagen, also das ist wirklich ein ganz wichtiger Baustein auch für unsere Organisation. Mhm. Auch das ist auch so ein bisschen unsere Brücke in die Zivilgesellschaft, in die Stadtgesellschaft. Mhm. Das ist was wir gerne stärken wollen, wo wir einfach nochmal mehr Verbündete eigentlich auch suchen wollen. Mhm. Was jetzt programmintern auch eine schöne Entwicklung ist oder auch was ein Ziel ist, dass wir mehr Menschen erreichen wollen, die auch selber eine Migrationsgeschichte, eine Fluchtgeschichte haben, sich zu engagieren, schon lange hier sind, diese Erfahrung selber durchgemacht haben.
Das ist dann schon mal ein anderes Verständnis, ne?
Genau, das sind so ganz, wenn das sowas gelingt, das ist eine tolle Entwicklung, da wollen wir drauf hinwirken. Okay. Oder eben auch Menschen, ich hatte es eben schon mal gesagt, aus Unternehmen, aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen gewinnen, sich zu engagieren und mitzumachen. Genau, im Programm haben wir ganz viele Ideen. Das ist auch immer ein kreativer Prozess, neue Projekte zu entwickeln. Genau, auch Demokratieprojekte daraus zu machen. Also das ist ja die eigentliche Idee, auch eine solidarische Gesellschaft, Verständnis füreinander zu entwickeln und diese Geschichten dann letztlich auch zu erzählen. Das ist total klar. Wir suchen immer die Öffentlichkeit. Wir versuchen Veranstaltungen zu machen und da eben auch eine Vermittlungsarbeit, eine Aufklärungsarbeit. So, das ist auf jeden Fall das, was wir tun, was wir planen, was immer noch viel mehr sein könnte. Und natürlich so ein bisschen von Ressourcen abhängt, zeitlich.
Genau, da sind wir bei einem sehr wichtigen Thema. Also wie finanziert ihr? Ihr seid ein e.V., ne? Eingetragener Verein,
genau, gemeinnützig. Wir sind gemeinnützig, genau, das ist richtig. Das heißt, das geht ja vielen anderen auch so in dem Feld, wir haben eine etwas komplexe Finanzierungsstruktur. Wir finanzieren uns zu einem großen Teil aus öffentlichen Mitteln. Das heißt, auf EU-Ebene, auf Bundesebene oder auf Landesebene gibt es Förderprogramme, die machen Ausschreibungen. Wir bewerben uns da drauf. Dann kriegen wir, wenn wir eine gute Bewerbung haben, bekommen wir Bewilligungen. Die sind manchmal für ein Jahr, manchmal für zwei Jahre, manchmal für drei Jahre. Das heißt, es gibt auch noch andere Gelder von privaten Stiftungen und Spendengeldern oder andere Mittel. Aber diese öffentlichen Gelder, die ja auch diesen Zweck verfolgen, eben Projekte wie unsere oder bestimmte Linien da drin zu unterstützen, die sind einfach unsicher. Das sind in zu ganz kleinen Teilen gibt es Regelfinanzierungen, die verlässlich sind, aber eigentlich wissen wir ganz oft nicht, wie es im nächsten Jahr weitergeht oder ob eine kontinuierliche Finanzierung möglich ist. So, da gibt es manchmal Lücken, dann sind einzelne Bereiche unterfinanziert, andere nicht.
Okay.
Und es hängt einfach von politischen Konjunkturen ab. Wenn wir wissen nicht, was die nächste Wahl ergibt.
Ja. Auch in der EU sehen wir das ja tatsächlich.
In der EU wird jetzt die neue EU-Kommission zusammengestellt. Ein wichtiger Posten ist an einen Ultrarechten vergeben worden, der über die milliardenhohen Mittel und die Vergabe von Geldern einfach verfügen wird. Also das ist wirklich auch beängstigend manchmal, wenn wir da hingucken und auch nicht wissen, gibt es da eine Planungssicherheit, wie sieht es eigentlich in der Zukunft aus?
Also umso wichtiger, dass wir und den Aufruf, den starten wir auch gleich nochmal zum Ende hin an der Stelle. Aber bevor wir da hinkommen, Vanessa, nochmal vielleicht ganz kurz, wenn du in den letzten Jahren zurückblickst bei Xenion, welche Veränderungen in der öffentlichen Diskussion würdest du dir denn wieder wünschen? Also ne, wir kommen von der Willkommenskultur 2015, sind heute da, wo wir sind, vor diesem Wahlkampf, ne, in der Besetzung der EU-Kommission gerade, die erstarkte AfD quasi überall. Was meinst du, sollte sich da wirklich verändern, um auch wirklich zielgerichtet nicht nur die Diskussion zu verändern, sondern auch differenzierter mit dem Thema Geflüchtete umzugehen, um auch eine echte Wirkung zu erzeugen, die dann einen positiven Effekt für unsere Gesellschaft, aber auch für diese Menschen hat?
Ich glaube, als allererstes muss es aufhören, einfach Diskurs der Spaltung hervorzubringen und da drin ist eine Schablone Geflüchtete oder eine Schablone von Migration zu haben, die eigentlich auch eine ganz klassische Sündenbockpolitik einfach bedient. Also ich glaube, da braucht es eine differenzierte Debatte und da braucht es natürlich auch nochmal, weil du gesagt hast, was vermisst du eigentlich? Es gab 2015, 16 auch eine ganz andere mediale Berichterstattung. Da war es ganz klar, also wir sehen diese Bilder am Mittelmeer, wir sehen, was da passiert in Kriegen, wir sehen Syrien und so weiter. Wir müssen was tun. Und diese Haltung gibt es nicht mehr, die wird nicht mehr transportiert, jetzt auf einer großen politischen Ebene, aber auch im Kleinen, also im ganz normalen Miteinander auf einer gesellschaftlichen Ebene, im Umgang miteinander, muss es ganz klar sein. Warum gibt es nicht mehr Verständnis? Warum gibt es keinen? Ist es selbstverständlich, dass eine Person, die flüchtet, die gute Gründe dafür hat zu flüchten, ein Recht auf Asyl hat, dass wir das überhaupt besprechen müssen?
Genau,
das muss natürlich
aufhören.
Das ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen hin zu einer menschlichen Debatte, zu einem Blick auf die Menschen. Wir reden ja immer noch über Menschen.
Ja.
Und auf einer politischen Ebene. Bitte hin zu einer Politik, wo die echten politischen Probleme auch auseinandergehalten werden und sich darauf konzentriert wird, was es noch alles zu tun gibt. Also wir müssen eine sozial-ökologische Transformation vorantreiben und so weiter. Also da bitte ich wirklich, das auseinanderzuhalten und eine gute Migrationspolitik zu machen, gute Angebote zu machen, Projekte wie unseres Regel zu finanzieren, den Menschen Zugänge, Partizipation zu ermöglichen, damit sie hier ein guter Teil der Gesellschaft werden können. Also ich meine, das ist eine wahnsinnige Kraft, eine wahnsinnige Bereicherung, die geflüchtete Menschen, die Wahnsinnsgeschichten haben und viel mitbringen, auch für uns bedeuten können.
Absolut. Und das ist ein Investment, das ist mehr als gut angelegt, würde ich, wenn ich das jetzt mal aus so einer strategischen finanziellen Perspektive sagen darf. Aber vielleicht noch eine Ergänzung, die auch ich, aber bitte ergänz mich da auch. Diese Diskussion, die schlägt zum einen ja aus der Politik bis nach unten über die Medien, also bis nach unten, bis an jeden Frühstückstisch im Zweifel durch. Und ich glaube, auch hier und auch in den sozialen Medien, mir begegnet das ja auch teilweise, in den eigenen Posts und vielleicht auch jetzt hier wieder, wenn dieser Podcast live geht, was dort mittlerweile möglich ist zu sagen, hätte ich mir vor ganz wenigen Jahren nicht vorstellen können. Und ich glaube, hier auch Haltung zu zeigen und auch ganz klar zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und manche Dinge sind auch aus der Perspektive einfach nicht verhandelbar. Punkt. Muss man klar sagen, ne? Das Recht auf Asyl ist an der Stelle nicht verhandelbar und sollte nicht instrumentalisiert werden, um hier Menschen auszuspielen. Und ich glaube, die wirtschaftliche Lage in Deutschland, die können wir nicht auf die Geflüchteten schieben. Das haben wir uns anders eingebrockt an der Stelle, ne? Und deshalb haben wir auch diesen Podcast unter anderem. Also von daher, das möchte ich zum Abschluss noch einmal gesagt haben. Vielen Dank erstmal, dass du da warst. Aber zum Abschluss für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal der Hinweis auf eure Kampagne, nämlich Zusammenwachsen, die jetzt gerade genau in diesem Zeitraum erscheint. Vielleicht magst du dazu auch noch mal ein paar Worte sagen, denn das Ganze wollen wir natürlich auch verbinden, noch mal mit einem Spendenaufruf für euch. Wenn ihr sozusagen auf www.xenion.org geht, da findet ihr zum einen Informationen, zum anderen auch die Kampagne und auch den Weg direkt zum Spendenlink, den wir aber auch, wir werden alles natürlich auch in die Shownotes packen. Aber vielleicht, Vanessa, nochmal ganz kurz zur Kampagne Zusammenwachsen. Was wollt ihr damit erzeugen? Wie sieht die aus? Was passiert da alles?
Wir sind mitten in einer Spenden- und Awareness-Kampagne mit dem Titel Zusammenwachsen. Und haben hier, das ist eine Social-Media-Kampagne, da wollen wir sehr viel über diesen politischen Kontext, über den wir schon gesprochen haben, aufklären, von den Menschen erzählen, um die es dabei geht. Im Zentrum dieser Kampagne steht auch ein tolles Musikvideo.
Okay.
Das kann man sehen, wenn ihr auf unsere Seite geht.
Ja,
oder
wir verlinken
auf
das natürlich
YouTube
auch
und so weiter.
In den Shownotes.
Das ist natürlich auffindbar. Genau, wo das nochmal alles zusammenkommt, was wir erzählen wollen. Ich will euch die Spannung nicht nehmen.
Ja, sehr gut.
Genau, und das Ziel der Kampagne ist natürlich auch Spenden zu sammeln, diese Arbeit, die wir machen, weiter zu ermöglichen. Und wir freuen uns total, wenn ihr uns folgt auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn und auf YouTube und unsere Kampagne teilt, liked und spendet.
Ja, absolut. Denn Reichweite ist dann auch eine gute Spende an der Stelle. Und vielleicht konnten wir einen kleinen Beitrag heute damit leisten. Ich hoffe, dass zumindest. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich sage ganz herzlichen Dank nochmal nach Berlin an die Kerstin und die Rukaya, dass sie bereit waren, hier mitzumachen. Ich fand es wirklich großartig. Ich finde, das ist ein Hammerprogramm, was ihr da insgesamt macht. Also nicht nur das Mentorinnenprogramm, sondern auch, was ihr insgesamt als Arbeit leistet für die Gesellschaft, aber direkt auch für die Menschen. Denn ich glaube, nur so können wir Brücken bauen und wenn ich, jetzt haben wir natürlich Weihnachtszeit, das sollte bitte nicht nur in der Weihnachtszeit passieren, aber wir haben gedacht, wir setzen das mal als Schlusspunkt und Schlussakkord für dieses Jahr an der Stelle und wünschen euch jetzt auch allen ja wirklich von ganzem Herzen frohe Weihnachten. War ein tolles Podcastjahr insgesamt und das war, glaube ich, jetzt auch ein sehr, sehr schöner Abschluss an der Stelle und freuen uns auch aufs nächste Jahr mit ganz tollen Strategiegeschichten dann. Auch wieder mehr natürlich mit Blick aufs Unternehmen. Aber ich glaube, dieser Punkt, der sollte mal gemacht werden. Vor allen Dingen, was da jetzt kommt im Wahlkampf, da wollten wir jetzt einfach mal einen Konterpunkt setzen. Vanessa, vielen herzlichen Dank.
Danke, Christian. Danke, dass wir da sein durften.
Gerne.
Werbung. Anfang Februar startet unser neuer Batch für die Strategy Frame Academy. Wenn du als Head of Strategy, Business Development oder Vorstandsreferentin keinen standardisierten Strategieprozess hast, dein Vorgehen ständig in Frage gestellt wird oder der Kern eurer Strategie sich in 100 PowerPoint-Folien versteckt, dann ist das genau der richtige Kurs für dich. Buch dir jetzt einen Beratungstermin und sei dabei beim nächsten Batch in 2025. Link findest du in den Shownotes. Werbung Ende.